Ihr lieben Geschwister, wir wollen heute Morgen noch einmal das Johannesevangelium miteinander aufschlagen. Johannes Kapitel 6. Könnt ihr euch daran erinnern? Wir befinden uns in der Synagoge von Kapernaum. Vers 59 wird uns dies erklärt. Diese Predigt, die der Herr Jesus hier gehalten hat, da heißt es, dies sprach er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Johannes 6, Vers 59, Johannes Evangelium. Was ist geschehen? Warum hat er diese Predigt gehalten und was hat er in dieser Predigt gesagt? Wir haben da schon begonnen, uns in der vergangenen Woche darüber Gedanken zu machen. Und bevor ich meinen Predigttext lese, möchte ich uns da auch noch etwas wieder hinführen. Wir haben Menschen vor uns, die von dem Herrn Jesus Christus gespeist worden sind, auf übernatürliche Art und Weise. Und es sind ja nur 5 Gerstenbrote und 2 Fische gewesen, die nun die Jünger und der Herr Jesus hatte. Und der Herr Jesus hat aber von diesen 5 Gerstenbroten und 2 Fischen, das lesen wir Johannes Kapitel 6, 5000 Männer versorgt, sodass sie satt werden konnte. Und Frauen und Kinder sind hier gar nicht mit eingerechnet, die sicherlich auch mit dabei waren. Und die Menschen, die nun diese wunderbare Speisung erlebt hatten, die hätte ihn am liebsten, so heißt es in Vers 15, zum König gemacht. Aber der Herr Jesus hat sich zurückgezogen von ihnen. Und nun suchen doch einige, sicher keine 5000, aber einige ihn auf und fahren über den See auf die westliche Seite des Sees. Und dort in der Synagoge in Kapernaum und auch schon vorher spreche sie mit ihm. Und der Herr Jesus, der erklärt ihnen einiges. Letzten Sonntag haben wir gerade auch seine Aufforderung ihnen gegenüber uns angesehen. Vers 27, Johannes Evangelium Kapitel 6, Vers 27, wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt. Und wir haben gesagt, dass wir hier etwas von der Verantwortung sehen, die wir auch haben als Menschen. Gott hat uns in eine Verantwortung gestellt. Die Verkündigung des Herrn Jesus Christus, die Verkündigung des Evangeliums war eine, wo er die Verantwortung des Menschen immer wieder auch ganz klar betont hat, kommt, sucht, klopft an. Das sind alles Aufforderungen, wo der Mensch als solcher angesprochen wird. Und das ist ganz arg wichtig, das Aufrufen zum Herrn Jesus zu kommen. Und nun sagt der Herr Jesus aber mitte in dieser Botschaft etwas, da kommen wir jetzt heute hin. Und zwar möchte ich ab Vers 41 mit uns lesen von Johannes 6. Da sagt er etwas, was die Menschen damals so sehr auch missfallen hat, dass sie in Vers 66 wird uns das beschrieben, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Also da waren sie nicht einverstanden. Das Evangelium, welches der Herr Jesus Christus ihnen verkündigt hat, hat ihnen nicht gefallen. Ach, das ist heute übrigens genau dasselbe. Es gefällt auch heute den Menschen nicht, wenn sie gesagt bekommen, was der Herr Jesus ab Vers 41 nun und folgende sagt. Also da komme ich jetzt zu unserem Predigttext heute. Da murrten die Juden über ihn, als sie das alles gehört haben. Ich bin das Brot, welches vom Himmel kommt. Und das hat ihnen gefallen. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein, jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Bis dahin möchte ich uns den Text vorlesen. Ich bete jetzt noch mit uns gemeinsam. Und dann können wir die Fenster wieder schließen. O Herr Jesus Christus, wir wollen dir herzlich dafür danken, dass wir dein Wort haben dürfen und dass wir es lesen können und hören können. Nun wollen wir dich bitten, dass du heute Morgen von dem, was wir gelesen haben, mit uns redest und es in unsere eigene Herzen hinein versenkst und auch uns verständlich machst und uns, Herr, weiterführst, dir auch zu folgen, dich zu erkennen, mit dir zu leben. Ja, gib Gnade zum Hören wie auch zum Reden. Amen. Amen. Ja, wir können die Fenster jetzt wieder schließen. Wir können sie gekippt lassen. Es ist nämlich immer ganz gut, wenn etwas frische Luft dann auch noch reinkommt. Niemand kann zu mir kommen. Stellt euch vor, Evangelisation 2021. In diesem Jahr leben wir. Der Evangelist tritt nach vorne und sagt, niemand kann zu dem Herrn Jesus Christus kommen. Das ist etwas, was ganz vielen Evangelisten, Lehrern, Predigern so wenig sinnvoll erscheint, dass sie es nicht sagen. Sie sagen einen Teil. Sie sagen, kommt zu dem Herrn Jesus Christus. Ja, das hat der Herr Jesus Christus auch getan. Und das ist richtig, wenn man das sagt. Aber wenn Sie den anderen Teil verschweigen und nicht sage, was der Herr Jesus Christus auch gesagt hat als Verkündigung in seiner Evangelisation, dann verkündige sie nicht das Evangelium in rechter Weise. Niemand kann zu mir kommen. So sehr, wie wir im ersten Teil in der vergangenen Woche am Sonntag von der Verantwortung des Menschen gesprochen habe, so sehr müssen wir jetzt auch von der Bedürftigkeit des Menschen sprechen. Wir können auch sagen, von der Verlorenheit des Menschen. Verlorenheit. Wenn wir das jetzt in dieser kleinen Gruppe heute Morgen hier hören, was soll es uns eigentlich sagen, die wir hier sitzen? Die wir nun hier dieses Wort hören. Niemand kann zu mir kommen. Du hörst das jetzt für dich. Niemand kann zu mir kommen. Du sagst jetzt vielleicht unter Umständen, aber ich bin doch jetzt hierher gekommen. Also ich bin doch jetzt auch wirklich hier im Hause Gottes und höre das Wort Gottes. Damals in der Synagoge in Kapernaum war das genau dasselbe. Die Menschen waren ja auch gekommen und haben auch das Wort Gottes gehört. Der Herr Jesus hat ihnen auch gepredigt. Aber sie konnten mit dem Herrn Jesus Christus nichts anfangen, in dem Sinne, ihn zu erkennen als ihren Erlöser, sondern sie haben zu ihm gesagt, ist dieser nicht Jesus der Sohn Josefs? Vers 42 habe ich es euch heute Morgen vorgelesen. Dessen Vater und Mutter wir kennen. Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Das haben sie nicht erkannt und verstanden. Sie standen vor dem Herrn Jesus Christus, sie saßen vor dem Herrn Jesus Christus, sie hörten die Worte des Herrn Jesus Christus, aber sie haben keine Erkenntnis gehabt. Und das ist heute genau dasselbe. Daran hat sich gar nichts geändert. Wir können sehr wohl einen Gottesdienst aufsuchen. Wir können auch für uns die Bibel aufschlagen. Aber wir von uns aus, wenn wir nicht die Hilfe des Herrn Jesus Christus haben, wir sind nicht in der Lage, wirklich ihn zu erkennen. Wir können nicht ihn erkennen. Unsere Fähigkeit, ihn zu erkennen, die ist durch die Sünde, durch unsere Herzensneigung der Sünde zu uns vollkommen angenommen. Wir können ihn nicht erkennen. Wir sehen in ihm nur, ja, was auch immer wir über ihn sagen, aber nicht den, der er ist. Und wir wollen auch nicht zu ihm kommen. Nicht nur, dass wir von uns aus gesehen ihn nicht erkennen können, sondern es ist auch so, dass der natürliche Mensch nicht zu dem Herrn Jesus Christus kommen möchte. Der Johannes hat sich da Mühe gegeben, davon auch etwas zu erzählen. Und er sagt es im Johannesevangelium im allerersten Kapitel zum Beispiel, das Licht leuchtet in der Finsternis, Vers 5. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Und im dritten Kapitel sagt er im Vers 19 dann, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Die Verlorenheit des Menschen. Sie liebe die Finsternis mehr als das Licht. Und das muss gesagt werden. Der Herr Jesus musste in der Synagoge von Kapernaum darüber sprechen, dass die Menschen, die vor ihm auch waren, von sich aus nicht zu ihm kommen konnten. Dass sie verloren waren. Errettung macht nur Sinn für den Verlorenen. Also, wenn man nicht verloren ist, dann braucht man keine Errettung. Ist ganz einfach. Wenn ein Haus brennt und ich von ganz alleine rausrennen kann aus diesem brennenden Haus, brauche ich keinen Feuerwehrmann, der mit seiner Leiter hochklettert und dann mich aus diesem brennenden Zimmer herausrettet. Dann sage ich, ich kann selber aus dem Haus rausgehen und mich befreien. Und ganz viele glauben das heute auch. Sie können selber sich retten. Sie müssen ja nur gewisse Dinge tun und dann klappt das schon ganz gut. Und das biblische Evangelium macht es klar, dass der Mensch von sich aus gar nicht erkennen kann, dass ihm das Werk des Heiligen Geistes, das Evangelium, etwas ist, was er gar nicht begreifen kann. Und er will es auch gar nicht. Er will nicht das Licht, er liebt die Finsternis. Er kann schon einmal im Hause Gottes sitzen, aber eigentlich ist es nicht seine Welt. Wenn er nach Hause kommt, befindet er sich wieder in seiner Welt. Und dann tut er genau das, was er in seinem Herzen hat und lebt dementsprechend. Er ist nicht jemand, der in der Lage ist, dazu das Licht als solches zu lieben und sich darauf zuzubewegen. Wir haben nicht die Kraft dazu von uns aus. Warum muss man das dem Menschen sagen? Das demütigt doch den Menschen. Das ist doch für ihn beleidigend. Das setzt ihn doch herab in seiner Würde, in seiner Herrlichkeit, in seiner Fähigkeit, in seinem ganzen Vermögen. Das beleidigt doch den Menschen. Ja, das ist wahr. Und ganz viele haben sich auch beleidigt gefühlt. Und die haben dann eben auch, wie es in Vers 66 heißt, gesagt, aus diesem Anlass, schreibt der Johannes, zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Es wäre gut, wenn es heute auch so wäre. Wisst ihr warum? Wenn es nicht so ist, dass wir den Menschen erklären, dass sie verloren sind und von sich aus selbst gar nicht sich retten können und zu Jesus kommen können, dann kann es sein, wenn wir ihnen das nicht sagen und wir sagen ihnen, alles liegt an dir. Du kannst zu dem Herrn Jesus kommen und wenn du dann dein Leben dem Herrn Jesus gibst, alles in Ordnung. Und wenn wir ihnen gar nicht erklären, dass sie ohne die Rettung, ohne die Rettungskraft, ohne das Rettungswerk des Herrn Jesus Christus zu ihm kommen können, dann tun sie das nämlich auch. Sie kommen von sich aus alleine. Es ist ein religiöses Gefühl. Es ist ein Augenblick, wo sie sagen, ach, mir geht es schlecht, ich brauche Hilfe. Oder ich sterbe jetzt und das kann ich also, ne, der Wilhelm Busch hat es mal erlebt in einem Sterbezimmer. Müsst ihr euch vorstellen. Er kam in das Zimmer eines Sterbenden. Und er hat ihn gerufen, ich möchte noch mal das Abendmahl einnehmen. Also das war jemand, der hatte so ein bisschen ein religiöses Gefühl. Und dann hat er das Abendmahl eingenommen. Und auf einmal, das hat nichts mit dem Abendmahl zu tun gehabt übrigens, auf einmal ging es ihm viel besser. Und wisst ihr, was passierte? In dem Augenblick, wo es ihm besser ging, hat er quasi sinngemäß den Wilhelm Busch gar nicht mehr sehen und hören wollen. Jetzt geht es mir ja wieder besser. Brauche ich also das Evangelium und Gott gar nicht mehr so sehr. Jetzt kann ich ja wieder selber leben und kann wieder selber zurechtkommen. Wie viele sind doch auf dieser Erde heute der Überzeugung, Kinder Gottes zu sein, ohne dass sie je die rettende Gnade und das Werk des Heiligen Geistes in ihrem eigenen Herzen erfahren haben. Wenn man sie fragt, worauf vertraust du? Also so, was ist nun deine Zuversicht in Bezug auf dein ewiges Leben? Ich habe, und dann kommt irgendetwas, was sie getan haben. Und das entlarvt den Christen, der kein rechter Christ ist. Der nun auch wirklich die rettende Gnade des Herrn Jesus Christus erfahren hat, wird immer auch von seiner Seite aus sagen, ich vertraue vollkommen dem Werk Jesu Christi, welches er für mich vollbracht hat, was ich in meinem eigenen Leben erfahren habe. Worauf vertraust du? Was ist das, was nun dich selbst froh macht, zuversichtlich macht, gewiss macht? Glaube mir, wenn du ganz unter in der Finsternis dich befindest, in dem Augenblick deiner größten körperlicher und seelischer Schwachheit, wird es nicht mehr ausreichen, darauf zu vertrauen, dass du etwas tust oder getan hast, weil du dann gar nichts mehr tun kannst. Und weil du dann auf einmal sagst, oh, wie ungläubig bin ich, oh, wie schwach bin ich und wie wenig bin ich in der Lage, jetzt überhaupt auf den Herrn Jesus zu schauen. Ja, das war nie anders gewesen. Deswegen brauchst du einen Retter. Nicht nur ein Rezept, was du selber einnimmst und du selber regulierst, sondern jemand, der dich rettet und nun auch für dich der Herr ist. Und der wird dir dann beistehen. Der wird dir dann also helfen, wenn du durch das Tal der Finsternis hindurchgehst, dass du wirklich auch dann bestehen kannst. Wir können es nicht von uns aus. Wir sind dazu nicht von uns aus in der Lage. Auch als Kinder Gottes, es ist wichtig, dass wir das immer wieder verstehen. Manche Kinder Gottes sind entsetzt, wenn sie in Nöte kommen, wenn sie ganz tief fallen. Und dann sagen sie, jetzt geht ja gar nichts mehr, jetzt bin ich ja gar nicht mehr in der Lage, etwas zu tun. Und der Herr lässt sie das erfahren, um sie erleben zu lassen, dass er retten kann und dass er sie auch retten wird. Und dass sie einfach nur ihm vertrauen sollen. Ihm vertrauen, nicht mir vertrauen. Also, das ist, was sie begreifen müssen. Niemand kann zu mir kommen. Aber jetzt, was ist das eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Was meint es eigentlich, wenn der Herr Jesus Christus sagt, der Vater er zieht. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Was heißt es eigentlich, dass der Vater zieht? Was ist damit gemeint? Ich will euch ein Beispiel geben, damit ihr es verstehen könnt. Und es ist nur ein Beispiel aus dem Alten Testament, wo dieses Ziehen auch ganz besonders etwas erklärt wird. Wenn ihr wollt, dürft ihr das mit aufschlagen. Wenn ihr es nicht gleich findet, ist gar nicht schlimm, dann hört einfach nur zu. Das ist viel besser, wie wenn ihr dann blättert und dann vielleicht es gar nicht finden könnt. Also im Hosea heißt es einmal. Da spricht der Herr über das Volk Israel und sein Werk an ihm. Hosea Kapitel 11. Hört einfach nur zu, wenn ihr es jetzt noch nicht gefunden habt. Das ist gar nicht schlimm. Vers 3 und 4. Und ich war es doch, der Ephraim gehen lehrte, der sie auf seine Arme nahm. Aber sie haben nicht erkannt, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und neigte mich zu ihnen, um ihnen Nahrung zu geben. Das ist eine wunderschöne Beschreibung, was der Herr getan hat, als er auch das Volk Israel errettet und befreit hat aus der Gefangenschaft Ägyptens. Er hat sie mit Seilen der Liebe gezogen. Und er tut das, der himmlische Vater, durch seinen Sohn und durch seinen Geist. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Dieses Ziel des Vaters ist ein Werk des dreieinigen Gottes. Es sind Seile der Liebe. So wird es hier auch uns erklärt. Was ist damit gemeint? Seile der Liebe. Es ist so vielleicht am allerbesten zu verstehen, als der himmlische Vater auf Israel geblickt hat, da hat er nicht etwas suchen müssen an ihnen, was ihm gefallen hätte, wodurch er sie nun auch hätte retten wolle oder könne oder sich ihnen hätte zuwenden wollen. Es war nicht notwendig. Wenn das notwendig wäre, wäre das sehr problematisch, weil es an uns nichts Liebenswertes gibt. Gegenüber einem heiligen Gott ist unser Wesen eines, was erfüllt ist mit Sünde. Gegenüber ihm, wenn er auf uns blickt, und uns anschaut, sind wir unrein. Das sagt Jesaja als er vor dem Angesicht des lebendigen Gottes steht und seine Herrlichkeit auch wahrnimmt. Ich bin unrein. Aber um seiner eigenen Liebe wille, die er in seinem Herzen und in seinem Wesen hat, die in der Lage ist, über all unsere Unreinheit hinwegzusehen und sich uns zuzuneigen aus seiner freien Gnade und Güte heraus, hat er sich dem Volk Israel zugewandt. Denke doch einmal in deinem eigenen Leben daran, als du nun, jetzt alle, die den Herrn Jesus Christus schon kennen, als du den Herrn Jesus Christus auch kennenlernen durftest, wie es auch vonstatten gegangen ist, wie er sich dir zugewandt hat, wie er Licht in dein Leben gebracht hat, wie er dich ergriffen hat an deinem Arm, an deiner Hand und dich mit deinem eigenen Namen gerufen hat. Und du ganz persönlich auch gemerkt hast, jetzt ruft Gott mich. Das gilt mir. Es ist nun nicht einfach nur ein allgemeines Wort, was ich höre und so quasi unpersönlich, sondern es ist etwas ganz Persönliches. Ich fühle mich in Gottes Gegenwart gerufen. Er ruft mich und er redet mit mir. Und er lässt sein Licht in mein Herz hineinfallen und er offenbart sich mir in seiner ganzen Liebe. Er offenbart sich mir, wie er am Kreuz auf Golgatha für meine Sünde auch gestorben ist. Und ich sehe mich nun selbst auch als denjenigen, der eben Sünder ist und verloren ist. Ich sehe mich als denjenigen, der nun aber auch kommen darf mit meiner Sünde und mit meinem Elend und mit meiner ganzen Ungerechtigkeit und Unheiligkeit. Hast du diese Liebe ganz persönlich für dich erfahren? Es ist wichtig, dass wir dieses Ziehen Gottes in unserem eigenen Leben erfahren. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn der Vater ziehe ihn. Und er zieht mit Seilen der Liebe. Diese Liebe zu schmecken, diese Liebe auch richtig wahrzunehmen im eigenen Leben, macht einen froh. Es macht einen vollkommen klar, ich habe es ja gar nicht verdient. Wenn der Herr Jesus mir geben würde, was ich verdient habe, dann müsste ich gerichtet werde und verloren gehe, weil meine Sünde mich schuldig spricht. Aber er liebt mich mit einer ewigen Liebe. Das ist unbegreiflich, unfassbar. Im Jeremia wird es genauso einmal auch geschildert. Ihr kennt wahrscheinlich auch diese Verse, Jeremia 31, da heißt es in folgender Weise: Von ferne her ist mir der Herr erschienen, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Damit ist gemeint, dass wir schon vor Grundlegung der Welt in dem Herrn Jesus Christus vom himmlischen Vater gesehen wurde, auserwählt wurde, wie es in Epheser 1 ja auch steht. Unbegreiflich. Unbegreiflich, wie herrlich ist diese Wahrheit. Wie fest kann ich gegründet sein in meinem Heil, in dem Wissen, dass er mich geliebt hat und mit ewiger Liebe mich jetzt liebt und weiter mich liebe wird bis in alle Ewigkeit, um seiner eigenen Liebe und Gnade willen, nicht um irgendetwas, was ich getan habe. Also diese Liebe des Herrn Jesus Christus und sein Werk am Kreuz auf Golgatha ist etwas, was bei diesem Zier ganz deutlich und offenbar wird. Und dann kommt es dazu, dass es eben auch zu einer Begegnung mit dem lebendigen Gott kommt. Das muss ich euch auch noch erklären, während der Herr Jesus hier in Kapernaum in der Synagoge steht und nun auch mit den Menschen dort spricht und ihnen erklärt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater ziehe ihn, dann muss man dazu auch noch sagen, das Ziehe des Vaters ist nicht nur eines, was in Liebe, sondern es ist auch eines, was in Heiligkeit geschieht. Und diese Heiligkeit, die darf ich euch an einem Vers erklären, dieses Rufe, dieser heilige Ruf, wie er auch einmal beschrieben wird in 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 9. 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 9. Dürft es, wenn ihr wollt, gerne mit mir aufschlagen, sonst schließe ich euch es einfach auch vor. Er hat uns ja errettet, 2. Timotheus 1, Vers 9, und berufen mit einem heiligen Ruf. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Was meint es? Vom Ruf haben wir schon gehabt, dieses Gerufensein, aber dieser heilige Ruf. Es ist eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, die uns seine Heiligkeit auch offenbart und die uns es so klar macht und verständlich macht, dass wir vor ihm nicht bestehen können, dass wir Sünder sind, verloren sind. In dem Augenblick, wenn der Herr dann jemand auch errettet, ist es von der theologischen Erkenntnis nicht immer zu 100% klar und verständlich für den Einzelnen. Aber es ist trotzdem so, immer so, dass derjenige sich zu dem Herrn Jesus Christus hinwendet und zu ihm kommt. Das wird uns ja auch beschrieben. Wenn der Vater uns lehrt, dann kommen wir zu dem Sohn. Ein heiliger Ruf. Wir brauchen das. Dieses Wissen und Versteher von Gottes Heiligkeit. Weil wir nämlich sonst, wenn wir es nicht verstehen und nicht wissen, wie heilig Gott ist, alles nach unserem eigenen Heiligsein in Anführungszeichen ausrichten. Und dann kommt es in unserem eigenen Leben dazu, dass wir eben unsere Lebensmaßstäbe als Gottes Lebensmaßstäbe ansehen. Und genauso in der Gemeinde kommt es dazu, dass unsere Maßstäbe für Gemeinde nun eben auch in der Gemeinde gelten sollen. Nicht mehr Gottes Maßstäbe, nicht mehr Gottes Heiligkeit ist entscheidend. Nicht mehr das Vorbild vom Himmel her ist entscheidend, wenn es um das Haus Gottes geht, wie es gebaut werden soll, so wie es bei Mose gesagt wurde. Halte dich an das Vorbild. Sondern man hält sich jetzt an andere Vorbilder fest. Für die Gemeinde ist das heute schrecklich, wenn dann eben auf einmal die Welt Einzug hält in die Gemeinde und man dann glaubt, damit auch gute und Gott wohlgefällige Gottesdienste durchführen zu können. Aber was mir jetzt ganz besonders auf dem Herzen liegt, und das ist in Bezug auf den verlorenen Sünder, wie auch auf den Christen bezogen, genau dasselbe. Dass wir das Wahrnehmen der Heiligkeit Gottes fortwährend nötig habe. Es ist für unser Leben wichtig, diesen heiligen Ruf einmal zu hören und zur Umkehr zu kommen durch Gottes Gnade, aber immer wieder in der Gegenwart Gottes auch zu leben. Nichts kann uns so sehr auch unsere Bedürftigkeit zeigen wie Gottes Heiligkeit. Weil wenn diese nicht vor unseren Augen ist, dann halten wir unser Werk für ein schönes Werk. Wir sagen, oh, ich habe es gut gemacht. Ich habe es recht gemacht. Wir klopfen uns selber auf die Schulter. Aber wenn Gottes Heiligkeit vor unserem Angesicht steht, sehen wir fortwährend, dass wir in allem unserem Tun noch ganz viel verkehrt machen. In der besten Anstrengung noch so viel Eigenwille, Stolz und Hochmut da ist. Und nur das bringt uns dahin, weiter Jesus Christus aufzusuchen. Gnade führt zu Gnade. Erfahrene Gnade, Erfahrung dieses heiligen Rufes führt dazu, immer wieder neu ihn aufzusuchen. Das ist ganz wichtig für meine Existenz als Kind Gottes. Ich brauche diesen heiligen Ruf. Ich brauche dieses Wirken des Heiligen Geistes. Ich brauche dieses Ergriffensein von dem Herrn Jesus Christus und von seinem Wort und seinem Geist für mein tägliches Leben. Es ist so verhängnisvoll, wenn wir glauben, dass wir es nicht brauchen und wir im Grunde genommen ganz gut zurechtkommen ohne dies. Deswegen möchte ich euch das ganz besonders aufs Herz legen. Nicht nur, dass wir jetzt sagen, okay, hier sind also ganz wichtige Dinge, die der Verlorene wissen muss. Er muss wissen, dass er den Vater braucht, dass er ihn zieht zum Sohn. Nein, es geht nicht nur um die Verlorene, sondern es geht auch um unser Leben. Es geht um unsere Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Wir brauchen es jeden Tag, dass der Herr Jesus Christus, dass der himmlische Vater uns zieht. Unsere schönste stille Zeit kann alles nur weltliches Gepränge sein, wenn der Herr nicht in der Gegend, also bei uns ist und wirklich wirkt. Wir schimpfen ja manchmal über manche Kirche und ihren Gottesdienst und was sie alles so, versteht ihr, tun. Das kann man schon auf der einen Seite machen. Aber bitte, wir müssen uns auch selber darüber im Klaren sein, dass wir in unserem eigenen, wie wir Gott dienen und wie wir nun auch leben mit Gott, wie wir unsere stille Zeit verbringen, können wir uns auch so ein kleiner heiliger Schrein aufbauen und können alles genauso machen, wie es irgendwelche andere religiöse Menschen machen. Und wir stellen es gar nicht mal fest, Gott ist nicht gegenwärtig. Ich habe keinen Eindruck von Gottes Heiligkeit, von Gottes Lebendigkeit, von Gottes Gegenwart. Es ist einfach nur Routine. Es kann geschehen, ich will es mal so sagen, das geschieht sogar sehr häufig in unser aller Leben. Und dann ist es so gut, das zu wissen, Herr, zieh mich neu hin zu dir, durch deinen Sohn, durch deinen Geist, durch dein Wort. Ist es nicht genau das, was nun auch hier in unserem Text der Herr Jesus ihnen sagt? Und da zitiert er den Propheten Jesaja, sie werden Vers 45, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Was meint es? Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Es meint viel mehr als nur dieses Beten vielleicht am Beginn des Tages, wo ich so auch den Herrn bitte, Herr, hilf mir heute in der Arbeit. Oder mir hat etwas zu entscheiden, Herr, hilf mir in dieser Entscheidung. Oder, Herr, tröste mich, ich bin traurig. Das sind ja alles Dinge, die man auch sagen kann. Es sind alles Dinge, wo wir auch mit dem Herrn dazu kommen können und wir dürfen das auch und das ist auch gut und richtig. Aber dieses Lehre des Vaters, dieses Ziehen des Vaters, welches uns dazu führt, dass wir zu dem Herrn Jesus Christus kommen, ist eines, wo es uns so offenbar wird, dass mit dem Herrn Jesus Christus, unser Schöpfer, der uns geschaffen hat, nun auch vor uns steht. Derjenige, der unser Erlöser geworden ist, derjenige, der uns mit ewiger Liebe liebt. Und dieses Komma zu dem Herrn Jesus Christus ist nicht einfach nur ein Komma, ich sage ihm meine Wünsche und nenne ihm meine Nöte, sondern es ist eine Gemeinschaft, wo der eine den anderen liebt und aus dem Grund auch zu ihm kommt. Nicht nur, weil er etwas braucht, sondern weil er gerne in der Gemeinschaft seines Heilandes ist. Das meint wirklich auch, was hier der Jesaja sagt und was der Herr Jesus im Zitat von dem Jesaja auch in der Synagoge von Kapernaum erklärt. Dieses Komme zu dem Herrn Jesus Christus. Ich werde heute gar noch mal ein viel weitermachen. Vielleicht nächstes Mal, wir müssen eh noch einen dritten Punkt bei dieser Predigt berücksichtigen. Aber mir ist das etwas, wo ich arg auf dem Herzen liegen habe für mich und mein eigenes Leben. Und wo ich glaube, dass jeder Einzelne in seinem Leben und in seiner Nachfolge auch damit umgehen sollte. Wisst ihr, 365 Tage hat das Jahr. Und wenn wir sagen, wir mal morgens und abends auch beten und vielleicht auch mittags nochmal beten, es ist wirklich ungemein schwer. Wie schwierig ist es bei jedem Essen, den Herrn zu loben und das nicht nur als eine Phrase es zu tun. Wie leicht können wir etwas lernen und vorsagen, ohne dass unser Herz dabei ist. Und das ist an dem Wirken des Vaters, wenn er zieht, an diesem Rettungswerk etwas, was mit dazugehört. Es entlarvt alle Scheinheiligkeit. Und dann steht man da und sagt, Herr Jesus, eigentlich kann ich gar nicht beten. Eigentlich weiß ich ja gar nicht, wie ich beten soll. Mein Gebet ist ganz oft einfach nur Routine. Ich wiederhole fortwährend dasselbe. Es ist gar nicht etwas festzustellen von dem, was ich in der Bibel gelesen habe, in meiner stillen Zeit, in meinem Gebet. Habt ihr das mal für euch kontrolliert? Also jetzt will ich mal so das für uns auch versuchen zu übertragen. Ob ihr jetzt nur einen kleinen Abschnitt oder ein Kapitel lest, kommt irgendetwas von dem, was der Herr Jesus zu euch gesagt hat, in eurem Gebet, wenn ihr mit ihm redet, vor? Gestern in der Gemeinschaft mit den Geschwistern saßen wir zusammen und ich bin jemand, der im Gespräch ganz schnell springen kann, sodass ich also quasi von einem zum anderen komme. Ist das manchmal für diejenigen, die dann mit mir sprechen, so, dass sie sagen, ja, Moment, gerade war er noch da, jetzt ist er wieder ganz woanders, wie kommt das überhaupt? Also wir haben gedacht, jetzt interessiert er sich für das und jetzt ist er auf einmal wieder an ganz anderer Seite. Wie geht es wohl dem Herrn Jesus Christus, wenn er mit uns geredet hat? Und wenn er uns sein ewiges Wort, was bleiben wird, wenn auch Himmel und Erde vergehen, verkündigt und wir in unserem Reden mit ihm es gar nicht vorkommen lassen. Als hätte er gar nicht zu uns geredet, sondern in unserem Reden mit ihm sind dann unter Umständen eben diese Dinge da, die wir sowieso sagen und gerne auch ihm bringen, weil sie uns auf dem Herzen liegen. Aber zu ihm kommen, vom Vater gelehrt worden zu sein, zu dem Herrn Jesus Christus zu kommen, heißt, ich lese unter Umständen einen Psalm und dann bete ich ihn. Versteht ihr, was ich meine? Dann lege ich ihn dem Herrn Jesus Christus hin im Gebet. weil es Gebete sind. Und dann lasse ich erkennen, dadurch auch, dass ich gehört habe, dass ich gelehrt wurde. Und jetzt bringe ich ihm, was ich gelernt habe. Macht es nicht jedes Kind bei der Mutter oder beim Vater, wenn es aufwächst? Es lernt zu laufen. Und das ist bei Kindern ja etwas ganz Besonderes. Sie haben das ganz bewusst auch in ihrem Herzen. Jetzt kann ich etwas. Und das zeige ich jetzt meiner Mutter und meinem Vater. Das ist wirklich so. Also wenn man Fahrrad fahren kann, wenn man laufen kann. Und die Kinder, die freuen sich dann ganz arg dran, dass sie das können. Und sie zeigen es Mutter und Vater. Oh, wenn wir nur mehr öfters ihm zeigen würden, was er uns auch gelehrt hat. Das ist zu ihm kommen. Zu ihm kommen. Richtig zu ihm gekommen zu sein, nachdem der Vater uns auch gelehrt hat. Meine Zeit ist vorüber. Heute im Abendmahlsgottesdienst ist es so, dass wir eben da sowieso mehr Zeit auch miteinander sind, zusammen sind. Und von daher möchte ich auch gar nicht das überstrapazieren. Vielleicht kommen wir am kommenden Sonntag nochmal darauf zurück. Wir haben eh noch einen weiteren Punkt, den wir auch miteinander durchgehen müssen. Aber jetzt am Schluss. Ist mir das einfach ein Anliegen, dass wir unsere Bedürftigkeit, dass wir sie noch viel besser kennenlernen. Und das möchte ich jetzt mal ganz besonders am Schluss zu den Kindern Gottes sagen. Dass wir noch viel besser verstehen, wie bedürftig wir sind. Und jetzt nicht nur nach so eben meinem Abschnitt oder was ich auch immer lese, sondern nach einer wirklichen Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ohne charismatisch in einer falschen Weise zu sein, möchte ich das wirklich unterscheiden. Es gibt eine stille Zeit, wo ich einfach nur, wie gesagt, meine Routine mache. Und es gibt eine stille Zeit, wo der lebendige Gott mir sein Wort erklärt, wo ich vom Vater gelehrt werde, wo ich auf der einen Seite vor ihm erschrecke und auf der anderen Seite mich arg über seine Liebe freue. Beides miteinander. Das ist beides miteinander da. Wo ich juble, in dieser Gemeinschaft sein zu können und sein Wort hören zu können und unterwiesen zu werden. Möge der Herr uns helfen, dass wir uns unserer Bedürftigkeit bewusst werde, immer mehr und immer mehr Bettler werde, demütig in unserem Verständnis vor dem lebendigen Gott uns auch verhalte. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam noch beten. O Herr Jesus Christus, niemand kann zu dir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn sieht. Du weißt, wie oft wir in unserem täglichen Leben glauben, einfach mal so ganz schnell zu dir kommen zu können. Und dann stellen wir doch auch fest, wenn wir das über eine lange Zeit machen, dass es uns ja gar nicht wirklich weiterbringt. O Herr, vergib uns, dass wir in dem Kommen zu dir noch so wenig geübt sind. Hilf uns weiter zu lernen und zu wachsen. Wir danken dir für deine große Geduld und Güte und Freundlichkeit, mit der du uns unterweist. Du weißt, wie wir oft wirklich glauben, etwas zu sein, während wir ganz vieles noch gar nicht wirklich begriffen und verstanden haben. O Herr, hilf uns, deine große Gnade und deine große Liebe noch viel mehr wertzuschätzen und viel öfters zu rufen, zieh mich, Vater, hin zu deinem Sohn. Amen. Amen.